Gutes hält sich. Seit 25 Jahren.
Free FM.
Radio Free FM, natürlich auf der 102,6 Megahertz am Mittwoch um 15 Uhr. Da gibt es natürlich immer den Podcast der internationalen Stadt Ulm. Da geht es unter anderem um entwicklungspolitische Fragen, mit denen beschäftigen wir uns heute. Und selbstverständlich haben wir wie immer einen Experten eingeladen. Heute begrüße ich sehr herzlich den Dr. Jan Diebold. Hallo, herzlich willkommen, lieber Jan.
Ja, guten Tag, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du hast promoviert in dem Bereich Kolonialismus im 20. Jahrhundert, speziell um einen gewissen Adolf Friedrich zu Mecklenburg. Da kommen wir noch später drauf, was das mit dem Thema zu tun hat. Also du hast dich in deiner Doktorarbeit sehr stark auf diesen Kolonialismus und dessen Auswirkungen spezialisiert. Und in diesem Zusammenhang sind wir froh, dass wir dich als Experten gewinnen konnten. Beginnen wir mal mit den kolonialen Forschungsreisen. Das war ja im 20. Jahrhundert, sagen wir mal so, en vogue, diese Forschungsreisen. Die gingen ja eng einher mit der Kolonialherrschaft auch und haben ja ganz deutlich unser Bild und auch unser Wissen geprägt. Was können wir denn über diese kolonialen Forschungsreisen und das Wissen, das dann da transportiert wird, dafür Erkenntnisse im Rückblick draus ziehen?
Ja, ich würde es mal anhand von einem Beispiel versuchen, deutlich zu machen. Also wie gesagt, dieser Adolf Friedrich zu Mecklenburg, der hat mehrere Expeditionsforschungsreisen unternommen. Und zum Beispiel hat er Anfang des 20. Jahrhunderts eine Forschungsreise, war eben als reines wissenschaftliches Forschungsunternehmen deklariert, nach Ruanda unternommen. Und hat dort dann aber hat dort Informationen gesammelt zu Rohstoffvorkommen, zu der Bevölkerung vor Ort, zu Möglichkeiten, dort wirtschaftlich tätig zu werden. Und wenige Jahre später sind diese Erkenntnisse und dieses Wissen von dieser Forschungsreise in Verhandlungen der deutschen Regierung mit der belgischen Regierung um die Grenzverläufe zwischen der inzwischen deutschen Kolonie Ruanda und der belgischen Kolonie Kongo eingeflossen. Wir sehen also an dem Beispiel ganz deutlich, dass solche Forschungsreisen, wissenschaftlichen Erkenntnisse ganz klar dazu gedient haben, danach die Kolonisierung, die Kolonialherrschaft zu festigen. Und um das Ganze nochmal an einem weiteren Beispiel, wie das mit diesem Adolf Friedrich zu Mecklenburg weiterging, zu verdeutlichen. Wenige Monate nach der Rückkehr von seiner zweiten großen Forschungsreise wurde er 1912 dann zum Gouverneur von Togo ernannt, also zum sozusagen obersten Kolonialbeamten einer deutschen Kolonie und damit als Vertreter der deutschen Kolonialherrschaft. Also wir haben hier in dieser Person eigentlich jetzt in Anführungszeichen einen Entdecker und einen Kolonisator in einer Person. Und das ist natürlich insofern auch interessant, dass die Trennung zwischen, was ja häufig noch, auch heute noch so dargestellt wird, zwischen einer vermeintlich rein wissensbasierten, neutralen, unpolitischen Wissenschaft und eben dem politischen Projekt der Kolonialherrschaft, dass hier eigentlich nicht korrekt ist, weil das wirklich Hand in Hand ging, ganz stark auch abhängig voneinander war. Also wir haben da auch ja das Phänomen, dass sich einige wissenschaftliche Disziplinen eigentlich ganz stark über die Verfügbarkeit zum kolonialen Raum und auch über solche Forschungsreisen herausgebildet haben. Also bekannter ist es ja über die Ethnologie, aber auch Zoologie oder Botanik haben sich ganz stark darüber legitimiert, dass sie eben vermeintlich neue Tierarten in den Kolonien entdeckten.
Das heißt also, das war keine unabhängige Forschung im Namen der Wissenschaft, sondern das war immer sehr stark an den jeweiligen Interessen geknüpft. Galt es jetzt für alle? Was ist mit unserem hochheiligen Alexander von Humboldt? Würdest du den in die gleiche Kategorie stecken? Oder gab es, kann man da jetzt sagen, schon durchaus auch Unterschiede, dass es auch wirklich unabhängige Forscher gab, die das wirklich um der Wissenschaft willen gemacht haben?
Es gab da sicherlich Unterschiede, das ist ganz klar. Allerdings müssen wir uns immer im Klaren sein dabei, wie diese Forschungsreisen abliefen, dass die natürlich auf eine gewisse koloniale Infrastruktur zurückgriffen. Und das gilt auch für die Reisen von Humboldt. Der hat die in den damals noch zum spanischen Kolonialreich gehörenden Gebieten großteils unternommen. Das heißt, losgelöst sind diese Reisen auf keinen Fall zu sehen. Und was auch noch wichtig dabei ist zu bedenken, dass es dennoch, auch wenn diese Werke vermeintlich wirklich nur einen wissenschaftlichen Zuschnitt hatten, dass die zum einen dennoch einer Kolonisierung auch im Interesse an anderen Weltgegenden Vorschub geleistet haben, auch durch die Schilderung zum Beispiel von vollkommen überzogen dargestellten natürlichen Ressourcen, die dort vorhanden seien und die es nur zu schöpfen gelte. Und auf eine subtile Art und Weise sind in ganz, ganz vielen Reiseberichten finden sich dennoch auch rassistische Stereotype und Gedanken. Und die dann wiederum das Bild, was sich Menschen in Europa von anderen Weltregionen gemacht haben, geprägt haben.
Genau, da kommen wir jetzt mal darauf. Man könnte ja sagen, meine Güte, dann haben die halt im 20. Jahrhundert wie auch immer geartete Forschungsreisen gemacht zum Wohle des damaligen Auftraggebers. Das ist ja soweit noch, sage ich mal, jetzt nachvollziehbar zumindest. Wie sieht's aus? Wo haben wir heute noch Berührungspunkte? Wo greifen wir da noch auf dieses Wissen zurück? Oder wo findet dieses Ergebnis dieser kolonialen Forschungsreisen in unserem Denken und Handeln und Einstellungen, wo finden wir das heute noch?
Also wir finden es natürlich in den Stereotypen, Vorstellungen, Darstellungen von Menschen aus anderen Weltregionen. Also wir haben dort ganz viele Ideen, wie andere Gesellschaften vermeintlich funktionieren, wie die Menschen dort seien, sind ganz klar Stereotype, die zur Kolonialzeit entstanden sind, die über diese Reiseberichte, die ja auch eine riesengroße Reichweite hatten, also dass die wurden in Zeitungen abgedruckt, in Auflagen starken Büchern publiziert für Kinder, für Jugendliche und die waren dadurch ganz, ganz prägend. Das waren großteils, damals gab es ja auch noch keinen Massentourismus, das waren damals wirklich großteils auch die Möglichkeiten oder Zugangswege überhaupt, wie Menschen in Europa in Anführungszeichen Kontakt kamen mit anderen Regionen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Wissensbestände, die über diese damaligen Gesellschaften erhoben wurden, die gesichert wurden, die weitergetragen wurden, das sind in der Regel diese Reiseberichte. Das sind in der Regel also die Darstellung, die Betrachtung von weißen Forschungsreisenden, die sozusagen vor dem Hintergrund, dass sie aus einem der potenziellen Kolonialstaaten kamen, diese Regionen bereist haben. Und da hat Emilia Roark in ihrem Buch Why We Matter hat es sehr gut zusammengefasst, indem sie gesagt hat, dadurch hat sich eine weiße Norm herausgebildet, weil ganz viele andere Perspektiven auf die Welt von anderen Gesellschaften, die wurden aktiv unsichtbar gemacht, die wurden zum Teil auch wirklich vernichtet in der Kolonialzeit. Und oft sind die einzig verfügbaren Quellen sind diese Reiseberichte.
Also man hat also den Rassismus und die Stereotype, das sind so die ganz großen Sachen, die wir jetzt noch kennen. Bis heute ist es ja auch so, dass die Wissenschaft relativ weiß dominiert ist. Das sind ja auch noch die Folgen, die wir daraus ableiten. Jetzt nochmal eine Frage, das ist ja im 20. Jahrhundert schon eine Zeit lang her. Warum ist es so mächtig, so wirkmächtig? Warum sind diese überholten Ideen, die sind ja wissenschaftlich alle mittlerweile widerlegt. Es gibt keine Rassen, ja, wie die Völker damals wirklich gelebt haben. Man weiß ja, dass es großenteils alles nicht stimmt, wie ja nicht zuletzt deine Forschung gezeigt hat. Warum ist es dann trotzdem noch so in den Köpfen der Leute immer noch drin, nach so vielen Jahren?
Das hat natürlich zum guten Teil auch mit Privilegien zu tun, womit es zusammenhängt. Also solche Perspektiven aufzugeben, auch die Perspektive sozusagen von den eigenen Errungenschaften, zum Teil auch der eigenen Vorbildlichkeit, ist nicht einfach. Und viele von den Vorstellungen von damals sind ja auch nicht einfach verschwunden. Die bleiben in verschiedensten Bereichen auch erhalten. Ja, also wir haben zum Beispiel ja immer noch in sehr vielen Museen Sammlungen, die zur Kolonialzeit zusammengetragen wurden, ja, und die dort auch bestimmte Wahrnehmungsweisen, eine bestimmte Darstellung von anderen Gesellschaften oder anderen Regionen der Welt weitertransportieren.
Was wurde da weiter transportiert? Wie wurde das denn dargestellt? Also war das dann wirklich so dieser Klassiker, das sind jetzt die unterentwickelten, unterlegenen, dummen Naturvölker und wir sind die großen herrschaftlichen Einzigen, die denken können. Und so wurden dann auch diese Ausstellungen konzipiert. Kann man sich das so in etwa so vorstellen?
Ja, das lässt sich so ganz gut zusammenfassen. Natürlich gab es auch da die verschiedensten Ausstellungen, die sich auch im Laufe der Zeit gewandelt haben. Aber grundsätzlich waren diese Ausstellungen einer bestimmten Art der Exotik verbunden. Also es wurde immer die Besonderheiten, die Andersartigkeit dieser anderen Gesellschaften herausgestellt und dabei aber auch keinen Zweifel daran gelassen, dass sozusagen der technische und jetzt in Anführungszeichen kulturelle Fortschritt, dass der in Europa beheimatet ist und sozusagen wir hier durch diese Betrachtung dieser anderen Weltregionen eigentlich eher einen Blick in die eigene vermeintliche Vergangenheit haben, ja, also so eine Vorstellung von Rückständigkeit. Und das ging ja so weit, das sind ja Beispiele, die auch einigermaßen bekannt sind, dass an Knochen und vor allem Schädeln, die von solchen Forschungsreisen mitgebracht wurden, dass dort Untersuchungen vorgenommen wurden, um eben die vermeintliche Unterlegenheit und mindere Intelligenz anhand dieser Knochen abzulesen. Also wirklich pseudowissenschaftliche Untersuchungen mit einem ganz klaren politischen Anspruch, dort zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Und auch solche Darstellungen sind natürlich in diese Museen und in die dortige Aufbereitung der ausgestellten Gegenstände eingeflossen.
Und gab es damals keine Stimmen oder kritische Wissenschaftler? Da gab es ja schon die Theorie von Darwin, also es waren ja schon durchaus Gegenmodelle da, die dann gesagt haben, das, was ihr da erzählt, das entbehrt jeglichem wissenschaftlichen Hintergrund. Oder gab es diese Diskussion damals gar nicht?
Doch, das ist auch so eine typische Erzählung, die heute oft bemüht wird, ein typisches Argument. Das sei damals ja aus der Zeit heraus zu verstehen gewesen, das sei nun mal die vorherrschende Meinung gewesen. Und da können wir heute nicht drüber urteilen und das sei damals ganz gewöhnlich, ganz normal gewesen. Das ist aber auch absolut nicht haltbar, diese Darstellung, weil es gab damals ganz fundierte, aktive Kritik, die daran geübt wurde. Also wir haben das zum einen in Deutschland zum Beispiel hat sich die SPD oder einige hochrangige Vertreterinnen der SPD sehr stark kolonialkritisch geäußert. Also hier ist vor allem Karl Kautsky zu nennen, der immer wieder betonte bei verschiedenen Parteitagen, dass sozusagen Kolonialismus von der gleichen, in Anführungszeichen, Klasse getragen würde, die eben auch in Deutschland ausbeutet und unterdrückt. Also hat er so eine Parallele gezogen eigentlich und gesagt, es ist das gleiche Herrschaftssystem, von dem wir uns befreien müssen. Und genauso haben natürlich auch die Menschen in den Kolonien selber Kritik geübt. Und in meiner Arbeit habe ich zum Beispiel sehr stark eine Quelle untersucht, die Zeitung Gold Coast Leader. Das war eine kolonialkritische Zeitung, die von westafrikanischen Intellektuellen herausgegeben wurde und wo auch ganz mit sehr klaren Analysen dargestellt wurde, was die Problematik bei dieser Kolonialherrschaft ist, wo das Unrecht darin auch liegt und wie eine andere Form der internationalen, transnationalen Beziehungen aussehen sollte.
Zu der damaligen Zeit gab es das schon, diese Erkenntnis, oder dass es eigentlich anders auch gehen sollte?
Ja, genau. Ja, das sind alles Beispiele, die jetzt um die Jahrhundertwende schon bestanden. Wir haben aber auch schon in früheren Jahrhunderten ganz starke Formen der Kolonialkritik. Also schon bei der Eroberung Südamerikas oder Lateinamerikas wurde damals in Spanien diskutiert, wie denn sozusagen die, ähm, diese brutale Behandlung von eben anderen Geschöpfen Gottes zu rechtfertigen sei. Und wo es dann eine Seite gab, die gesagt hat, das sind auch Menschen und deswegen dürfen wir die nicht so behandeln. Und andere Seiten, die gesagt haben, ja, es sind vielleicht irgendeine Unterform von Mensch. Und dann hat sich eben diese Perspektive durchgesetzt oder dieses Argument.
Genau, da erinnere ich mich an die Schriften von dem Bartolomeo de las Casas. Der hat da über die Westindischen das sehr interessante Sachen gemacht. Aber letztendlich kann man sagen, diese Bemühungen haben letztendlich einfach nur der Rechtfertigung der Ausbeutung gedient. Kann man das so kurz zusammenfassen?
Das würde ich sagen, ist dann doch ein bisschen verkürzt gedacht, weil das eine ist natürlich eine ökonomische Ausbeutung. Das andere ist aber auch die Frage von einer Konstruktion von Identität. Und auch hier ist es wirklich nicht zu unterschätzen, dass sich europäische weiße Identität ganz stark in Abgrenzung, und zwar in sozusagen negative Abgrenzung definiert hat. Und das hier ganz wesensbildend eigentlich war für ein Verständnis dieser entstehenden Nationalstaaten, die ja auch nicht einfach in der Welt waren, sondern die auch konstruiert werden mussten, wo ein Nationalbewusstsein geschaffen werden musste und so weiter. Und das wurde ganz stark in Abgrenzung zu anderen Teilen der Welt und in der Überhöhung der vermeintlichen eigenen Überlegenheit erst geschafft. Ja. Und deswegen ist auch diese Frage von Identität und von eigener Wertigkeit in der Welt in Konkurrenz zu anderen Gesellschaften ganz zentral dabei.
Das klingt ja schon so, als wäre das jetzt relativ massiv. Und es ist ja auch, wenn wir uns jetzt mal die Entwicklungszusammenarbeit von, bleiben wir mal bei Deutschland, mit der neuen Welt so sehen, ist ja dieses Bild immer noch da. Also ich kann mich jetzt erinnern, diese klassische Entwicklungshilfe in den 70ern, die war ja auch so geprägt, wir müssen den armen Schwarzen in Afrika helfen, weil die kriegen das alleine nicht hin. So wurde ja auch die Entwicklungspolitik betrieben, oder sehe ich das falsch?
Absolut. Also die Entwicklungszusammenarbeit ist sowieso ein sehr spannender Bereich, wenn es darum geht, wie hat sich koloniales Gedankengut eigentlich sozusagen über das Ende der formalen Kolonialherrschaft hinaus weiter transportiert? Und ich bin da auch in meiner Arbeit, in meinen Forschungen zu Adolf Friedrich zu Mecklenburg auf wirklich für mich zum Teil überraschende und auch erschreckende Kontinuitäten gestoßen. Also ich mache es mal an einem Beispiel fest, was das relativ gut verdeutlicht. Dieser Herzog, der stand seit Anfang des 20. Jahrhunderts im Verein vor, der nannte sich Kolonialkrieger Dank. Der hat Kolonialsoldaten heroisiert, hat sich dann auch für die expansive Politik des nationalsozialistischen Regimes eingesetzt, in der Hoffnung, dort eben Kolonien zurückzugewinnen, und wurde dann erstmal verboten nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat es aber dieser Herzog geschafft, den direkt nach Gründung der Bundesrepublik unter einem neuen Namen, der nannte sich dann plötzlich Stiftung Heimathilfe, wieder zu begründen, also den gleichen Verein, und hat es so dargestellt, der Verein sei schon immer karitativ und entwicklungspolitisch ausgerichtet, und der vermittelte jetzt Bildungsprojekte unter dem Vorwand eben die togoische Bevölkerung Bildung zu vermitteln. Aber da war natürlich auch das Interesse daran, die Bindung an Deutschland durch Vermittlung der deutschen Sprache und Literatur zu festigen.
Wenn man jetzt mal in die Entwicklungszusammenarbeit schaut, hat sich das jetzt irgendwann mal, man hat so den Eindruck, es ist jetzt gerade so am Ändern, also dass diese offizielle Entwicklungspolitik deutlich mehr, das ist ja dann auch letztendlich durch die SDGs mitgekommen, dass es deutlich mehr an Beteiligung angeknüpft ist und dass jetzt endlich mal, egal ob es jetzt um die Rückgabe von den Sammlungen, den Kolonialen in den Museen geht oder um Rassismusdebatten, dass wir jetzt erst anfangen, überhaupt mal die Betroffenen aus diesen Ländern zu Wort kommen zu lassen. Warum hat es so wahnsinnig lang gedauert?
Ja, das lässt sich auch damit erklären, dass eben diese AkteurInnen von der Spätkolonialzeit eben in ihren Positionen zum Teil geblieben sind und diese entstehende Entwicklungszusammenarbeit mitgeprägt haben. Und dadurch sind natürlich auch ganz viele von diesen rassistischen Vorstellungen rüber transportiert worden und haben diese Entwicklungszusammenarbeit geprägt. Also dieser Anspruch, überlegen zu sein und die eigenen vermeintlichen Errungenschaften auch durch Intervention anderen Gesellschaften sozusagen aufzuzwingen. Und umgekehrt dieses Bild, diese rassistische Vorstellung auch von einer angeblichen Hilfsbedürftigkeit anderer Kontinente. Das sind ja alles Gedanken, die aus der Kolonialzeit eigentlich stammen und die dann aber angepasst wurden und diese Entwicklungszusammenarbeit auch geprägt haben. Und das ist dann natürlich, das hat ja eine ganz klare Rollenverteilung. Also da haben wir eine Rollenverteilung eben von helfenden, entscheidenden, wissenden EuropäerInnen und dann eben auf der anderen Seite die hilfsbedürftige Bevölkerung, die eigentlich nur empfängt und passiv ist. Und in so einem Setting ist ja gar kein Platz, um die Perspektiven und vor allem auch die Expertise von den Menschen aus diesen anderen Regionen zu hören und wahrzunehmen.
Gehen wir nochmal zurück, ist mir gerade so eingefallen. Ich hoffe, du bist überhaupt aufgrund deiner Studien in der Lage, mir diese Frage zu beantworten. Aber woher kommt es denn, dass jetzt gerade Europa derjenige war, der dieses Bild geprägt hat? Waren die anderen Kulturen, wir hatten ja auch große Kulturen in Lateinamerika oder im arabischen, mesopotamischen Raum. Warum waren es gerade die Europäer? Lag das an dieser militärischen Überlegenheit oder warum sind die überall hin und haben das Bild geprägt? Warum ist es nicht andersrum gelaufen und Lateinamerika oder Afrika oder Asien prägt ein negatives Bild von Europa?
Ja, das ist eine gute Frage, über die es ja auch sehr viele Arbeiten gibt, die sich wahrscheinlich auch nicht abschließend beantworten lässt, wie genau sich das jetzt in Europa herausgebildet hat und warum Europa sozusagen so so starker Nährboden war für diese rassistischen Vorstellungen. Aber festhalten lässt sich natürlich, dass dieser Rassismus in diesem Gesamtkomplex mit pseudowissenschaftlicher Fundierung, mit riesigen Machtapparaten, die daraus entstanden sind und die sozusagen das auch politisch eigentlich dann umsetzen konnten, diese Vorstellung, dass das was ist, was wir eigentlich in der Form in anderen Weltregionen nicht finden. Und da gibt es verschiedene Theorien. Es gibt Ansätze, die nach der Rolle auch des bestimmter Ausprägung des christlichen Glaubens dahinter fragen. Es gibt also das dahinter vermuten. Es gibt Ansätze, die eher vermuten, dass da einfach eine bestimmte politisch, kulturelle, geistige Strömung in Europa zusammengefallen ist, eben mit dieser Expansion in Lateinamerika und dass daraus sozusagen eine wechselseitige Dynamik entstanden ist, das rechtfertigen zu müssen und gleichzeitig auch schon irgendwie ein ganz gutes Fundament für diese Form der Expansion da war, ideologisch, und dass sich das dann so herausgebildet hat. Also das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, die sich, glaube ich, nicht abschließend beantworten lässt. Aber festhalten lässt sich eben in jedem Fall, dass diese Form des Rassismus, die ging von Europa aus, die ist in Europa entstanden und hat sich von dort aus verbreitet.
Und hängt auch jetzt noch nach, kommen wir jetzt zum Schluss nochmal auf die Politik. Wenn man das jetzt alles so hört, wage ich jetzt mal die steile These, ist es ja auch kaum verwunderlich, dass sich dann aus Europa raus so etwas wie der Nationalsozialismus entwickelt hat, oder?
Ja, das ist ganz klar. Das ist natürlich dann, da gibt es ja sehr, sehr viele Studien inzwischen, die die auf die Kontinuitäten hinweisen von der Kolonialherrschaft und dem dadurch verbreiteten Rassismus zum Nationalsozialismus. Also dass das nichts ist, was mit einem Mal entstand, sondern dass die nationalsozialistische Bewegung in Deutschland sich auch ganz stark aus solchen Gedanken gespeist hat, auf solche Praktiken auch zurückgegriffen hat und das dann eben aber auch rückprojiziert hat auf Konflikte in Europa. Also dass es dann eben auch diese ganz massive rassistische Wahrnehmung, diese rassistischen Vernichtungskriege gegen benachbarte Staaten geführt wurden. Aber wie gesagt, das sind auch ganz klare Kontinuitäten, die dort zu bemerken sind. Das wurde an verschiedensten Stellen schon untersucht und herausgearbeitet.
Und jetzt wird natürlich bei den heutigen rechtskonservativen Strömungen, die greifen dann sicherlich auch sehr gerne auf solche Erkenntnisse zurück, weil man kann ja sagen, ja, das ist ja wissenschaftlich erwiesen, wir haben ja diese und jene Schriften und so weiter und so fort. Das heißt, zieht sich diese Erkenntnis, zieht sich dieses Rückgreifen auf diesen Kolonialismus bis in die heutige rechtskonservative Politik generell eigentlich durch?
Ja, da würde ich sagen, ganz klar. Also diese Vorstellung natürlich von einem ganz besonderen Wert des eigenen, der eigenen Anführungszeichen Kultur, der zieht sich durch. Auch die Vorstellung davon, dass die Kolonialherrschaft eigentlich eine Errungenschaft gewesen sei oder dass auch dieses ganze Wirken Deutschlands, jetzt mal die NS-Zeit ausgenommen, das können auch die wenigsten Rechtskonservativen, also gibt's auch, aber da da gehen ja dann trotzdem auch einige viele rechtskonservative Kreise drüber hinweg. Genau, dass diese ganze Zeit und diese ganze dieses ganze globalpolitische Wirken Deutschlands eigentlich etwas sei, worauf man stolz sein kann. Also eine ganz, ganz starke Verklärung der Kolonialgeschichte. Also wir finden es ja sehr gut eingedampft in diesem Zitat von Gauland, zu dem der Nationalsozialismus ein Vogelschiss in 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte sei. Also das zeigt es ja, dass es eigentlich sozusagen diese ganze Geschichte, was ist, worauf wir stolz sein können. Und dann gab es ein paar Jahre, die waren weniger gut, aber ansonsten ist das was sehr Erfolgreiches.
Und das greift natürlich zurück auf diese Grundideen, die damals gelegt worden sind. Jetzt kommen wir nochmal zu deinem Forschungsprojekt, zu Mecklenburg. Der wurde damals als Forscher offiziell betitelt. Wenn man jetzt mal rückblickend sieht und etwas kritisch auseinander sieht, wie würdest du ihn bezeichnen? Was war er?
Ich bezeichne ihn eigentlich auf den Lauf der Zeit als einen Kolonialakteur, weil dieses Engagement sich wirklich durchgezogen hat. Da war er dann, nicht nur während der Zeit der formalen Kolonialherrschaft in den Kolonien aktiv, sondern hat sich während seines ganzen Lebens dort betätigt. Er war dann in den 1920er Jahren, nachdem Deutschland ja die Kolonien verloren hatte, abtreten musste, hat er sich eben für die Rückgabe der Kolonien eingesetzt, hat während des Nationalsozialismus Reisen nach Afrika und Südamerika unternommen, um sozusagen für deutsche Waren und für die Beziehung zu Deutschland propagandistisch zu wirken und hat, wie gesagt, in den 50er und 60er Jahren dann diese alten kolonialen Zirkel und Vereine wiederbegründet und versucht sozusagen in die neue Zeit zu überführen. Und deswegen würde ich ihn als einen Kolonialakteur, zeitweise Kolonialaktivisten bezeichnen.
Das bedeutet, dieser wissenschaftliche Anstrich, den das jetzt nicht nur er, sondern auch viele haben, der diente im Prinzip nur der Übertünchung, was da eigentlich für koloniale Interessen dahinter stecken. Das war also im objektiven Sinne gar keine wirkliche Wissenschaft, wie wir heute den Blick für Wissenschaft haben.
Ja, beziehungsweise aus der Zeit damals heraus musste es ja gar nicht übertüncht werden. Da war das ja eher sogar was, worauf die Wissenschaftlerinnen stolz waren. Also bei Adolf Friedrich finden wir zum Beispiel in seinen populärwissenschaftlichen Publikationen auch Stellen, wo er ganz klar sagt, dieses Buch, schreibt in einem Vorwort, soll dazu dienen, den kolonialen Gedanken zu verbreiten. Dieser vermeintlich neutral wissenschaftliche Anstrich, der wird eher heute bemüht, weil heute natürlich dieses Bild von Wissenschaft auch viel stärker besteht und der Bedarf daran anscheinend da ist, diese alten wissenschaftlichen Erkenntnisse von dem Vorwurf der Verstrickung in koloniale Verbrechen freizusprechen. Also das ist eigentlich was wir aus der Zeit damals heraus gar nicht so stark finden, weil die Notwendigkeit nicht da war, sondern die jetzt eher rückwirkend sozusagen gegenübergestülpt wird und wo eine künstliche Trennung versucht wird zu ziehen.
Also damals waren die letztendlich, kann man sagen, davon überzeugt, dass die, das ist richtig, was die machen.
Ja, da war eine absolute Überzeugung vorhanden, die auch sehr wenig Raum für Zweifel kannte. Also da ist ja der Rassismus ein sehr, sehr geschlossenes und sich auch immer wieder selbst bestätigendes Wahrnehmungssystem der Welt. Und da drin waren die Leute eben, die davon profitiert haben, in der einen oder anderen Form sehr, sehr stark involviert.
Jetzt zum Abschluss eine kleine Prognose. Ich weiß, Historiker sind sind keine Zukunftsforscher, aber vielleicht aus der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte, wenn das jetzt sich so lang anhält, ist zu erwarten, dass wir diese immer noch herrschenden Auswirkungen mit Rassismus, mit diesen Stereotypen über diese ehemaligen Kolonien, dass wir das überall irgendwann mal überwinden und die Menschheit an den Punkt kommt, wo das einfach vergessen wird und wir wieder neutral kommen? Oder ist zu befürchten, dass sich das einfach so weiterzieht, weil es sich von Generation zu Generation weitergibt?
Also ein Vergessen in dem Sinn wäre ja auch gar nicht unbedingt richtig. Das ist ja auch nicht das, was eben die Nachkommen von den Menschen aus den ehemaligen Kolonien fordern, sondern es braucht eine Anerkennung dieser Geschichte und gleichzeitig aber auch dadurch eine Distanzierung und Bereitschaft, das aufzuarbeiten und sich dann aber auch wirklich davon freimachen können, im Sinne von, dass sich keine Handlungsweisen und Vorstellungsweisen mehr davon weitertransportieren. Und da ist aber auch klar, dass das können nicht wir alleine hier in Europa, sondern dafür brauchen wir ganz klar die Perspektiven von nicht weißen WissenschaftlerInnen, AktivistInnen, die dort, die viel stärker gehört werden müssen, deren Perspektiven viel stärker ins Zentrum rücken müssen. Und es ist klar, dass es geht ja hier auch in dieser Geschichtsschreibung um Bedeutungshoheit über die Kolonialgeschichte. Und da ist ganz klar, die darf nicht alleinig in den ehemaligen Zentren dieser Kolonialmächte liegen, sondern die muss ganz klar viel stärker auch, oder es muss in diesem Zentrum viel stärker auch wahrgenommen werden, die Perspektiven darauf aus den ehemaligen Kolonien heraus.
Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Darum bemühen wir uns ja auch in der Podcast-Reihe hier, dass wir genau diese Perspektiven immer mehr und mehr auch Platz schaffen. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Gast bei dem Podcast der Internationalen Stadt über koloniale Forschungsreisen und das Entstehen von dem Wissen bis zu Entwicklungszusammenarbeit am Beispiel von deinem zu Mecklenburg hatten wir den Herrn Dr. Jan Diepold zu Gast. Vielen herzlichen Dank, dass du Zeit für uns gehabt hast. Mach's gut, ciao.
Ich bedanke mich auch. Tschüss. www.freefm.de